SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Guten Abend und herzlich willkommen, Evelyn Hasler zu SWR 2 Lesenswert Gespräch über ihren neuen Roman Tochter des Geldes, Mentona Moser, die reichste Revolutionärin Europas im Hotel Palazzo Sales in Solio mit unseren Gastgebern Monika Müller und Christian Speck. Evelyn Hasler, Sie überraschen uns eigentlich immer wieder, und zwar nicht nur Schweizerinnen und Schweizer, mit vergessenen oder verdrängten historischen Persönlichkeiten und Ereignissen in der Schweiz, allerdings mit überwiegend weiblichen Persönlichkeiten. Und diese Reihe von Romanen, 13 sind es, mit all ihren geschichtlichen Aspekten vermittelt den Eindruck, es hätte mit Frauen viel eher gesellschaftliche Fortschritte hin zur Freiheit und Demokratie gegeben, auch was Gleichberechtigung Frau-Mann betrifft, in der Schweiz, wären sie nicht von Männern verteufelt und hingerichtet worden oder unterdrückt worden, jedenfalls nach ihren Büchern. Die Schweiz in Frauenhand und die Schweizer Geschichte und nicht nur die, wäre die positiver verlaufen, wenn es so gewesen wäre, wie ich gesagt habe?
Guten Abend, Herr Repkes. Ja, also ich muss immer sagen, dass es auch ein paar Männerfiguren waren. Die Tatsache ist, dass mir wie ein roter Faden jetzt vorkommt, dass es tatsächlich verdrängte Stoffe sind meist und dass es Stoffe sind, die ein ordentliches Land wie die Schweiz und vielleicht noch andere ordentliche Länder eben eine Technik entwickeln, missliebige Geschichten ein bisschen auszusperren. Und irgendwann, diese Figuren, die da spielen, sind oft zu frühe Denker. Ihr vermeintlicher Irrtum ist das Zu-früh-Sein. Und irgendwann kommt dann die Zeit, wo man froh wäre, wieder was zu hören von diesen Leuten. Und so passiert das mit einigen dieser Gestalten, die natürlich vorwiegend auch Frauen sind. Das ist klar, weil die Frauen, die waren etwas weniger wichtig mit ihren Gedanken. Und heute finden wir viele dieser Gedanken sehr wichtig, sie noch einmal zu überlegen.
Woher kommt denn Ihr Interesse und Ihre Empathie für diese weiblichen und ab und zu auch männlichen Schweizer Persönlichkeiten? Sie haben Psychologie studiert und Geschichte, aber das alleine kann ja nicht der Grund gewesen sein, aber dass Sie studiert haben, das muss einen Grund gehabt haben.
Ich denke, es ist eine Art Affinität, die mich dazu drängt, eine vergessene Gestalt wieder heraufzuholen.
Sie arbeiten als Lehrerin und irgendwann war bei Ihnen der Zeitpunkt gekommen, wo Sie sich entschieden haben, Schriftstellerin zu werden. Ich habe mich gefragt, was kann das sein? Und dann habe ich mir so gedacht, vielleicht haben Sie sich gesagt, ich habe Kinder unterrichtet, Jugendliche, Erwachsene, aber man kann die auch noch ganz anders unterrichten, indem man Bücher schreibt.
Ja, das könnte sein, aber ich finde dieser pädagogische Aspekt nicht so ganz richtig für meine Bücher. Sie sind zu farbig, zu vital. Es ist nicht, dass ich Menschen belehren möchte, prinzipiell.
Ich finde, gerade so wie Sie Ihre Bücher schreiben, wäre die beste Pädagogik. Und dafür danke ich Ihnen eigentlich. Die Bücher sind in 12 Sprachen übersetzt worden. Sind mehr die Kinder- und Jugendbücher in die 12 Sprachen übersetzt worden oder die Erwachsenenromane?
Also die Jugendbücher, Kinderbücher sind eine sehr kosmopolitische Welt. Kinderbücher werden sehr gerne übersetzt und ich wundere mich, dass sie in Japan oder China und so weiter, also in Ländern, die ich auch nicht so gut kenne, von der Kultur her und sowieso nicht von der Sprache her. Also Kinderbücher sind das kosmopolitischste, glaube ich, das es gibt. Dann die Erwachsenenbücher, das ist etwas schwerfälliger für die Übersetzungen. Aber ich freue mich immer, dass Übersetzungen da sind.
Also ich wünsche Ihnen immer noch mehr Sprachen dazu in der Übersetzung. Ich denke, die Welt soll das alles lesen. Jetzt treten wir mal, bevor wir zur Mentona Moser kommen, der reichsten Revolutionärin Europas, Tochter des Geldes, versuchen wir doch mal, einen Beweis dafür anzutreten, welche Themen Ihre Romane haben. Sie haben eingangs gesagt, da gibt es einen roten Faden. Anna Göldin, letzte Hexe. Die letzte Frau, die als Hexe in Europa in der Schweiz hingerichtet wurde, 1782. Sie schrieben es 200 Jahre später. Es erschien 1982. Die Wachslügefrau. Die Geschichte der Emily Campin-Spyri, 1853 bis 1901, die zwar studieren durfte, Jura, promoviert als erste Juristin 1887, aber sie darf den Beruf nicht ausüben. Dazu ging sie nach New York, da durfte es auch nicht. Dann kam sie zurück und dann durfte sie ihre Antrittsvorlesung am 4. März in Zürich machen. Die Vogelmacherin, die Geschichte von Hexenkindern. Eine Geschichte nach dem Dreißigjährigen Krieg, nicht im, sondern nach dem Dreißigjährigen Krieg. Ein 11-jähriges Mädchen behauptet, sie könne Vögel machen, 1652 in Luzern. Die Geschichte der Schweiz in Romanen ist es eigentlich, die Geschichte der Geschlechterbeziehungen. Das männliche Verhalten, Stein bedeutet Liebe, Regina Ullmann und Otto Groß, obwohl die jetzt nicht unbedingt Schweizer waren. Aber sie haben sich das Thema natürlich genommen, wie ich sagen, um zu zeigen, es geht auch anders. Was mir auch gut gefallen hat, Sie haben auch über die Auswanderung Schweizer, die arm waren, aus Zürich, Graubünden und im Glarner Land und im Aargau geschrieben. 1855 war diese Auswanderung. Das ist ja mal ganz schön auch zu sagen, naja, also wenn wir, wie gehen wir denn mit Flüchtlingen um? Wie war das denn, als bei uns Leute flüchten mussten? Die würde man heute als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnen.
Ich habe hinten im Glarner Land diese Unterlagen gefunden, bei einem alten Lehrer, der von seinem Großvater ein Tagebuch hatte. Und er hat immer geträumt davon, es selber zu schreiben. Er war dann schon in den 90ern, er war nicht mehr, also er hat das irgendwie dann nicht mehr geschafft, das zu schreiben. Und darum hat mir dann das Tagebuch seines Großvaters mitgegeben. Es waren ja vor allem die von der Landwirtschaft lebten. Und es gab zum Beispiel die Kartoffelseuche um jene Zeit, wo also schon im Frühling die Kartoffeln schleimig, kaputt waren. Man hat gedacht, wenn wir keine Kartoffeln haben, also im Glarner Land waren die Gedanken wirklich so, dann wissen wir nicht, wie wir die Familien durchbringen. Und dann die Idee, ja, auswandern. Und Brasilien war das Land, wo man hin wollte. Und man hat sich vorgestellt, da wächst alles wunderbar, man muss nicht viel tun in Brasilien. Da ist das alles vor der Tür. Und ich habe mir die Orte angeschaut, wo unsere Vorfahren waren. Ja, es ist nicht sehr gut ausgegangen. Ich denke, Sie wissen so ein bisschen darum. Jetzt die Schweizer, das hieß in Zeitungen, es sind weiße Sklaven geworden, weil man hat ihnen eigentlich gesagt, ja, sie kriegen ihre Hütten, sie können arbeiten und schließlich haben sie dann entdeckt, das ist sehr anders. Es wird alles aufgeschrieben, die Spesen, die armen Schweizer, die hatten unglaublich Mühe, aus dieser Schuld herauszukommen.
Sie haben über die Freundschaft Hermann Hesses mit Emmy und Hugo Ball geschrieben. Sie haben auch, und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, Tells Tochter, Julie Bondeli, und Die Zeit der Freiheit heißt das, ist 2004 erschienen. Das ist eigentlich eine Femme de Lettres, die mit den Geistesgrößen ihrer Zeit in Verbindung stand. Und stand auch womöglich Modell für das erste Tell-Drama, in dem eine Tochter den Apfel auf dem Kopf trug. Und dieses erste Tell-Drama schrieb ihr Hauslehrer Samuel Henze, 18. Jahrhundert in Bern. Das ist ihm gar nicht gut bekommen, denn er wurde hingerichtet.
Ja, der letzte Mensch, der in der Stadt Bern hingerichtet wurde, in einem Schaugepränge. Es ist eine sehr eindrückliche Sache gewesen, wie dieser Samuel Henze, der eigentlich anging gegen die Politik von Bern, die eine richtige Oligarchie geworden ist, und er dagegen gekämpft hat, und den haben sie dann umgebracht.
Jetzt haben wir nochmal Immigranten und Flüchtlinge als Thema, nämlich Aline und die Erfindung der Liebe. Das ist Aline Wallanger?
Ja.
1889 bis 1986 und die gemeinsam mit ihrem Mann, der war ja Anwalt und ich glaube Jude, ne?
Ja, das war sehr wichtig damals für
Eben.
Ihn. Ja,
das ist ganz wichtig. Ja. Immigranten und Flüchtlinge während des italienischen Faschismus und der Nazizeit in Zürich und in dem Haus im Tessin ja beherbergt
haben. In Comalogno, ja.
Unter anderem
kennen Sie das Tal,
ja.
Tolles Tal. Und oben in Comalogno sind sicher 3 bis 5 fantastische Palazzi, also so, was wir hier da kennenlernen. Und von daher ist die Geschichte von Aline Wallanger, sie hieß ein bisschen anders, das war ihr Wahl, Namen, wie sie Schriftstellerin wurde. Sie wurde Schriftstellerin und hat über Geschichten vom Tal geschrieben. Sehr naturalistisch über diese Geschichte vom Unzernone-Tal. Sehr gute Literatur, kann man sagen, ja.
Ja, vor allem die Bilder sind so schön. Also ich meine nicht, dass mich, also ich meine nicht, dass ich unbedingt in Büchern Bildern habe, aber Sie haben da Bilder drin. Und da ist doch der Kurt Tucholsky mit diesem riesen Hut auf dem Kopf. Also man denkt, meint der hat echt einen Zylinder oder einen Schornstein auf dem Kopf. Das ist, und sitzen da am Pool von der. Also ja. Und man freut sich ja, dass diese Flüchtlinge diese Chance hatten, dort zu sein.
Ja, das ist eine verrückte Geschichte, wie Aline eigentlich gefährdeten Menschen zu sich in diesen Palazzo genommen hat. Ich weiß nicht, was hier passierte mit dem Palazzo Salis, ob ähnliche Dinge passiert sind. Aber damals im Unzernone-Tal, unglaublich, also gerade dieser Tucholsky, der war kein angenehmer Emigrant. Er hat unglaubliche Störungen gehabt durch Angst. Seine Angst hat ihn zu viel essen lassen, wobei er nie geschmeckt hat, was er gegessen hat. Nicht unbedingt so toll als Köchin zu wissen, dass er eigentlich gar nicht schmeckt, was er isst. Und dann hat er sehr viel gesprochen. Und also so eine Art Logorö der Sprache. Also ein Mensch, der da wirklich ein bisschen eine Aufgabe war für die Aline.
So, jetzt kommen wir mal zur Tochter des Geldes, Mentona Moser, die Reichsrevolutionärin Europas. Das bisher letzte Buch in der Reihe des Roten Fadens, über den wir gerade gesprochen haben. Lesen Sie uns mal den Anfang, damit wir so ein bisschen gleich reinkommen.
Der Anfang war, das darf ich aber sagen, nicht immer der richtige Anfang. Der Anfang war eigentlich die Erzählung, wie ich als Vertreterin vom Schweizerischen Schriftstellerverband Mitte der 80er Jahre kriegten wir zum Vorstand eine Einladung nach der DDR. Alle wollten gehen vom Vorstand. Da musste man's loswerfen. Und das Los traf mich und einen jungen Berner Schriftsteller, hieß auch noch Urs Berner. Und wir sind dahin gefahren und ich bin dann geführt worden in Ostberlin auf einen Heldenfriedhof und der Vorstand des DDR-Schriftstellerverbandes, der hat gesagt, kommen Sie, ich zeige Ihnen das Grab einer wunderbaren Schweizerin. Wird sie denn bei Ihnen immer noch verehrt? Und die hieß Mentona Moser, die war da von da nach dort geboren. Ich schaue den Urs Berner an, der sagt, noch nie gehört. Sag ich auch noch nie gehört. Ach, sagte, ja, aber Frau Hasler, Sie sind doch historisch interessiert. Sie können doch nicht sagen, dass ich noch nie was von Mentona Moser gehört habe. Nein, wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, was sie gemacht hat. Und am Abend bei einer Schriftstellerkollegin, die auch Hexenbücher geschrieben hat, die Irmtraut Morgener, und dann ihre Art zu sagen, ja was, ihr wisst wirklich nicht, wer das ist. Das war doch eine Frau, die so viel Gutes getan hat in der schwierigsten Zeit der Nazis. Und ja, warum kennt ihr sie nicht? Und Urs Berner hat dann gesagt, ja, irgendwo hat sie wohl auf der falschen Seite gekämpft. Und ich habe dann gesagt, ja, gibt es eine falsche Seite für Humanität? Ja, also wir kamen dann natürlich zu dem Punkt, wo wir sahen, irgendwo hat Mentona Moser offensichtlich für damals die Roten gekämpft. Und das hat mich aber sehr fasziniert. Ich dachte, da will ich mal nachschauen, wie das war. Und so kommt jetzt der richtige Anfang hier. Denn ich habe plötzlich gedacht, das mache ich am Schluss, diese Geschichte. Das passt auch chronologisch besser zusammen. Und jetzt lese ich, was hier am Anfang steht. Mentonas und Fannys Mutter, eine junge Witwe, nannte sich Freiherrin Moser-Sulzer-Wart. Auf Bemerkungen wie Adel, das kennen wir doch in der Schweiz nicht, belehrte sie die ungläubigen Geister. Maximilian I. Josef von Bayern hat meinen Vorfahr Johann Heinrich von Sulzer aus Winterthur mit dem erblichen Freiherrentitel versehen, weil er Bayern mit dem Salzmonopol große Dienste erwiesen hat. Mit seinen Einkünften aus dem bayerischen Salz hat mein Vorfahr in der Heimat ein Schloss bauen lassen. Das märchenhafte Schloss Wart. Vom Turm aus sieht man hinunter auf die Dächer von Winterthur. Die Witwe Moser, die den ihr zustehenden Titel Freifrau ungern trug und sich lieber eigenwillig Freiherrin nannte, las 1887 in einer Annonce der Neuen Zürcher Zeitung: Auf der Halbinsel Au im Obern Zürichsee steht das Schloss zum Verkauf. Und sie war der Meinung, ein Schloss als Wohnstätte würde ihr und ihren beiden Töchtern zustehen. Als Frau Moser in Begleitung ihrer zwei Töchter Fanny und Mentona zum ersten Mal die Halbinsel Au betrat, kam ihr das Schlösschen wenig präsentabel vor. Vielfältige, sich überlappende Dächer, bräunlich geduckt unter Baumzweigen. An der schweren Eichentür wurde die potenzielle Käuferin von zwei jungen Damen empfangen. Auf orientalische Art in goldblau gewirkte Tücher gewirkt, winkten sie die Besucher mit graziösen Bewegungen ins Innere. Bitte, wir zeigen Ihnen das Schloss. Schon in der Eingangshalle erschrak die Freiherrin Moser. Da stand ein lebensechter, zum Sprung bereiter Königstiger. Die 13-jährige Mentona trat nahe hin, sah das grüne Glasauge, lächelte still. Dann ging sie hinter der Mutter die ausgetretene Treppe hinauf zur Galerie. Die Freiherrin raffte ihren Rock, stieg in den Schlafzimmern über farbige Kissen und Matratzen, die mit Tierfellen bedeckt auf dem Boden lagen. Lotterbetten, murmelte sie. Vom Arzt in dem Nahendorf Horgen hatte sie gehört, die Besitzer mit dem Namen Drummond hätten lange in Indien gelebt. Der schon betagte Vater, ein Sekretär des englischen Vizekönigs in Indien, pflege seine Magenschmerzen mit Pflanzendrogen zu betäuben, die hätten ihm zunehmend den Kopf vernebelt. Die letzten Jahre auf der Au, im Gespinst seiner Vorstellungen, galt die Welt für ihn verdorben. Grund genug, seinen heranwachsenden Töchtern jeden Kontakt außerhalb der Insel zu verbieten. Nur ein Hauslehrer bekam Zutritt zum Schloss. Nach der Besichtigung reichten die Drummond-Töchter in der Schlossküche Schalen mit Gewürztee. Sie begannen in einem von englischen Wörtern durchsetzten Deutsch über ihren Kummer zu reden. Jetzt, nach dem Tod des Vaters, gezwungen zu sein, das Refugium der Kindheit zu veräußern. Das Schönste hier auf der Insel sei die rundum sich selbst überlassene Natur, die reiche Pflanzenwelt, die Tiere. Sie hätten sich hier an ihre glückliche Kinderzeit in Indien erinnert. Auf dem Waldweg zum Pächterhaus mit seinen Ställen fragte Fanny ihre Mutter: Wie hat dir das Schloss gefallen, Mama? Ach, die Gebäude sind unscheinbar. Seit wann beugt sich ein Schloss vor den Ästen der Zedern? Aber der wilde Park ist so schön, sagte darauf versonnen die 13-jährige Mentona. Ihre Stimme klang scheu und leise. Warum schon lauter reden? Sie wusste ja, die Mutter hörte fast nie hin. In der Tat erging sich Frau Moser in ihren eigenen Gedanken. Dann hielt die hohe Gestalt in ihrem Witwenschleier abrupt inne. Sie blickte sich noch einmal nach dem Gebäude um. Im Dämmergrau der Baumschatten streifte sie ein Schauer. »Ich kaufe es, dieses geduckte Schloss«, murmelte sie. »Aber als erstes will ich einen Turm bauen.«
Ja, danke schön. Den Turm kannte sie schon als Kind von ihrem Vater. Der muss wieder her. Wir hören aber ja schon gleich beim Anfang, dass das Verhältnis zwischen dieser Mutter und der Tochter Mentona nicht gerade das Beste ist. Das kriegen wir schon gleich mit. Die Mentona wird geboren in Badenweiler im Schwarzwald. Und sie hat es auch nicht leicht gehabt mit der Liebe. Der erste Mann war ein Sozialdemokrat, der hat sie dann verlassen. Aber jetzt dieses Verhältnis Mutter und Mentona und Fanny. Diese Mutter wurde ja in gewisser Weise eine Berühmtheit, weil Sigmund Freud über die Therapie, und zwar eine Hypnosetherapie, die Mutter von Freud erbeten hatte. Was interessant ist, dass diese Frau, wir kommen ja dann noch auf die ganze Persönlichkeit dieser Frau, dass die sagte, ich will von Freud behandelt werden. Das ist interessant. Sie haben da eine interessante Stelle.
Ja, die Heilung war eine neue Erfindung. Das war eine Zeit lang der neue Hit. Und Sigmund Freud war sicher, dass man eben verborgene Konflikte herauslösen kann und sie dann heilen kann. Offensichtlich hat die Frau Moser das nicht nur da genossen in Wien beim Sigmund Freud. Sie hat später auch in Dänemark einen solchen Heiler kennengelernt, einen dritten irgendwo noch. Und später sagt Sigmund Freud, er glaubt, sie hat es eigentlich nur gespielt, dass sie in Trance war. Und es ist sehr interessant. Ich habe eine ganze Beschreibung gehabt von seiner Behandlung. Und in meinem Buch ist es dann Mentona, die hinter dem Küchenkasten, weil sie nicht fliehen konnte, das alles mitgemacht hat und das eben erlebt hat mit der Mutter. Nun aber publiziert Sigmund Freud 1895 ein Buch, das heißt Studien über Hysterie, Beobachtungen 2. Und da drin bekommt jetzt die Geschichte von der Schlossherrin auf Schloss Au. Natürlich steht das nicht so mit dem Namen und nicht dem Ort. Er fingiert den Namen. Es ist eine Frau Emmy von N, 40 Jahre aus Livland. Und eine Beschreibung, die auch diese Frau sehr rühmt. Und die aber sofort, die Beschreibung wird sofort erkannt von den Ärzten Morgen in Zürich und von all diesen Leuten, die ein bisschen Bescheid wissen mit der Freiherrin Moser Sulzer-Wart. Ja. Leider können jetzt auch die beiden Töchter diese Geschichte lesen und die Mentona liest jetzt das Geheimnis, warum die Mutter sie nicht liebt. Es steht da wortwörtlich in diesem Text. Und nun habe sie, also die Freiherrin, durch 3 Jahre das Kind Mentona gehasst, weil sie sich immer gesagt, sie hätte ihren Mann, der damals starb 4 Tage nach der Mentona-Geburt, gesund pflegen können, wenn sie nicht des Kindes wegen zu Bett gelegen wäre. Seine Verwandten, die stets gegen die Heirat gewesen waren und sich dann darüber ärgerten, wie dass sie so glücklich zusammen lebten, hätten ausgesprengt, dass sie selbst ihn vergiftet, so dass sie eine Untersuchung verlangen wollte. Und so weiter und so fort. Es steht dann, von daher stamme ihre Leutescheu und ihr Hass gegen fremde Menschen. Also wir sehen, man hat sich immer gefragt, ja, es ist eigentlich die böseste Person in all ihren Büchern. Und ich konnte nur sagen, für mich gibt es keine bösen Menschen, das sind nur kranke Menschen. Offensichtlich war diese Frau, und man kann der Sache ein bisschen nachgehen, aber es ist nicht die Sache eines belletristischen Buches, es ist kein Sachbuch, jetzt genau zu beschreiben, wie hat sich das eventuell, es wäre nur Spekulation gewesen, warum ist diese Frau so geworden, wie sie war. Sie hat ja ein unglaubliches Erbe, Sie haben jetzt nur gehört, dass da ein Erbe war. Sie hat einen 43 Jahre älteren Mann geheiratet, der sehr reich war. Den Fabrikanten von Uhren, vor allem in Russland, mit vielen Fabriken. Der Zar hat diese Uhren sehr gefördert. Und dieser Mann, der eigentlich in Schaffhausen lebte, in Schaffhausen ist er mir noch eine interessante Persönlichkeit. Er hat auch den sogenannten Moserdamm erfunden über die frühe Industrie von Schaffhausen. Das Wassergelenk des Rheins durch einen Damm, eine sehr gute Erfindung. Und heute wird eigentlich dieser Moser noch sehr gerühmt, weil seine Verdienste unzweifelhaft groß waren für seine Vaterstadt Schaffhausen. Aber das Erbe, das waren Millionen. Es hieß, die Frau Moser Sulzer-Ward wäre die reichste Frau in Europa gewesen, außer den gekrönten Häuptern, hieß es immer. Und ja, das war natürlich jetzt eine große Frage, wer das erbt, nicht? Und die Frau hat zwei Mädchen, das haben Sie mitbekommen. Die Ehe hat ja nur 3,5 Jahre gedauert und die zwei Mädchen stammten aus dieser zweiten Ehe. Aber die Kinder aus der zweiten Ehe haben nie erfahren, dass sie 5 Halbgeschwister hatten in Schaffhausen. 4 Mädchen und einen Jungen, den Henri Moser, der dieses Schloss, wenn Sie Schaffhausen kennen, kennen Sie vielleicht das Schloss Charlottenfels. Er hat dieses Schloss geerbt und er hat auf ein großes Erbe gerechnet von seinem Vater. Und es ist nichts gekommen. Frau Moser hat es so richten können, dass nur sie diese russischen Fabriken beerbt hatte. Ja, also Sie merken die Konflikte. Es ist voll düsterer Geheimnisse. Die beiden Mädchen haben keine Ahnung, weder von Halbgeschwistern noch von Erbe. Und langsam dringt das ein bisschen durch. Denn in den europäischen Zeitungen bis nach Russland wird so eine Geschichte kolportiert. Ah, diese zweite Ehefrau, die hätte irgendwas gemacht, dass das Erbe der russischen Fabriken vollumfänglich zu ihr gekommen ist. Sicher, dass sie eine unglaublich reiche Frau war. Ich denke, das hat sich wahrscheinlich eher um Milliarden, also um Millionen gekümmert, die damals eben in diesem Erbe standen.
Diese Moseruhr.
Ja, die Moseruhr.
Die hängt im Kreml. Das ist das eine. Aber wir Literaturinteressierten freuen uns natürlich, dass auch der Name Moser in den Novellen Der ewige Gatte und Die Sanfte von Dostojewski erwähnt.
Ja, offensichtlich. Also Heinrich Moser war schon eine bedeutende Persönlichkeit. Das war der Papa dieser zwei Mädchen. Die Mädchen haben den nie kennengelernt. Das war wie eine unglaubliche Vorstellung, dass diese Mädchen sich vorstellen, dieser Vater war unglaublich gescheit, er war unglaublich reich und wir konnten ihn nie kennenlernen. Er starb vor allem 4 Tage nach Mentonas Geburt. Ja, also auch die Mutter hat immer dieses Thema etwas ausgewichen. Es war eigentlich klar, warum, weil eben die ganze damals Klatschwelt darüber berichtet hat.
Naja, man kann das ja auch verstehen, weil man ja wirklich nicht so ganz weiß, wie sie an dieses Erbe eigentlich gekommen ist. Das muss man ja sagen. Das Interessante ist, dass diese Frau geizig war bis zum Gehtnichtmehr.
Ja.
Dass sie
ja
herrschsüchtig war bis zum Gehtnichtmehr.
Ja, ja.
Dass sie Personal einfach kündigte. Also es gibt eigentlich gar keine Gründe dafür. Selbst die Kinder haben sich ja mal dafür eingesetzt. Und wenn sich das Personal für die Kinder einsetzte, war das für das Personal das Ende der Anstellung.
Ja,
also
ja,
das war ja unglaublich, was sie... Und viele dieser sind...
In der Nervenklinik.
Genau, in der Nervenklinik gelandet.
Ja,
nicht?
Ja.
Also man muss
von den Angestellten. Ja.
Man muss
ja
sich vorstellen, was diese Frau mit ihrer Art des Verhaltens angestellt hat.
Also das ist auch sehr belegt, das ist sehr belegt alles. Und man kann sagen, die arme Frau, vielleicht auch hat dieser Wahnsinnsreichtum sie durcheinander gebracht. Sie musste auch extra Angestellte haben, die die Berechnungen machten, der Zinsen und alles. Und natürlich musste der Hauptgeldmensch, der diese Berechnungen machte, ihr Geliebter sein. Der war ihr Geliebter. Und die Kinder hassten ihn, weil er hat sich so aufgespielt für diese Mündel. Also war er der Zuständige und hat später die Noten angeschaut und so weiter. Es ist eine so verrückte Kindergeschichte. Ich habe ihm wirklich noch nie sowas begegnet.
Es gibt ja eine interessante Szene, die Sie schreiben, dass die Kinder die Tür aufmachen. Ich glaube, es war, glaube ich, nur Mentona, die die Tür aufmachte und sahen dann diese Frau, also ihre Mutter, vor diesem Geliebten knien und bitten.
Ja, ja.
Also diese Mutter, die ansonsten immer nur Befehle austeilte,
kniete
vor dem Mann.
Das da beschreibt, es gibt auch ein Tagebuch von Mentona, die über diese Szene berichtet. Das ist also sehr authentisch. Und ich denke, dieser Mann hatte auch sehr im Griff, diese Frau zu tyrannisieren. Sie hat ihm dann ein Schloss in Schaffhausen, es gab also noch ein zweites Schloss, geschenkt. Und in Schaffhausen fand man das völlig übertrieben, dass sie diese Schenkung macht. Nicht wahr?
Ja,
war es ja auch, ja.
Ja, Mentona in Menton haben der etwa so viel ältere Herr und die jüngere Dame zusammen gelebt und da entstand Mentona.
Entstand Mentona, ja, ja.
Es gibt eine, so.
Sie haben ja im Winter immer in Karlsruhe gelebt, weil in Karlsruhe waren mehr Adelige und die Frau hatte einen Ehrgeiz, dass sie von Adeligen als ihresgleichen bestätigt wird, wobei ihr Adel ja ein bisschen, muss man sagen, zweifelhaft ist. Wir hören das von diesem Salz des Großvaters, aber was basiert also nicht auf einer Familientradition, basiert nicht auch einem hervorragenden adeligen Charakter etc., was immer man sich darunter vorstellt. Also diese Geschichte. Und das Verrückte ist, dass Kinder immer das Gegenteil machen. Seien Sie sich bewusst, wenn Sie Kinder erziehen, dass Sie nicht in ein Gegenteil hineingehen, wo die Kinder ausscheren müssen auf die Gegenseite. Es ist wie ein Balanceakt. Weil wir werden jetzt sehen, was die Mentona macht. Sie wird sich jetzt, sie hat gespürt, der Reichtum der Mutter hat ihnen kein Glück gebracht, den Kindern. Sie durften nicht in eine öffentliche Schule. Sie hatten eine einzige Lehrerin von der Mutter ausgewählt und die hat den Unterricht im Schloss überwacht. Die waren wie gefangen in dem Schloss. Also der Reichtum hat ihnen im Gegenteil sehr viel um das gebracht, was Kindern eigentlich Freude macht.
Ja, sie durfte noch nicht studieren. Ne? Fanny sollte erst nicht studieren.
Ja.
Hat sie es doch gedurft?
Ja, die Fanny, also, da hat die Mutter immer geschrieben nach Wien zu diesem Psychologen und der antwortet zurück, ja, er kennt ja die Fanny, das ist die ältere Tochter, ja, für ihre kärgliche Begabung hätte sie einen zu großen Ehrgeiz. Sie wird ihm dann nach ein paar Jahren ihr Doktorat schicken. Das war eine Novität für eine junge Frau, ein Doktorat in Zoologie. Also die hat unglaubliche Karriere gemacht als Zoologin.
War doch geschickt, was der gemacht hat. Wenn der gesagt hätte, ihre Tochter Fanny ist so intelligent, die muss unbedingt studieren, hätte die Mutter genau das Gegenteil gemacht.
Das mag
sein. Das ist so wunderbar, dass der gesagt hat, ach wissen Sie, ist ein bisschen blöd, aber lassen Sie doch einfach machen, wird schon gehen. Ich finde das wunderbar. Ich finde das richtig toll, was der gemacht hat.
Eine verrückte Geschichte, also, weil dann irgendwo wird viele Jahre später, wie es dann ums Erben geht. Und ich meine, das ist für die Töchter sehr wichtig, was denn das Erbe ist. Sie werden nur auf den Pflichtteil gesetzt, die beiden Töchter, weil die Ältere studiert hat und dann kommt ihr noch was ganz Neues als Spezialität in den Sinn. Nicht nur die Zoologie, sondern die Parapsychologie, total neue Sache. Sie wird ja später in Freiburg im Breisgau zusammen mit diesen Dozenten über Parapsychologie brillieren. Wenn sie interessiert sind und googeln, kommt sofort die Fanny Moser, wenn man etwas wissen will über Parapsychologie, nicht? Aber vorher eine ganz europäisch berühmte Zoologin über Fische und Quallen, ne? Ja.
So, Mentona.
Ja.
Nicht zu vergessen.
Ja, die Mentona jetzt. Die war, jetzt? Ja. Gut, die Fanny ist schon wichtig für die Mentona gewesen. Die beiden Töchter hatten nur einander. Das ist wirklich die Einsamkeit und die beiden Mädchen, die spekulieren, was da los ist. Die Mentona hatte eine Kinderlähmung mit 8 Jahren und anscheinend ist das ein Prozess gewesen vor einem Jahr. Sie gesundet wieder, aber sie wird nicht sehr ein gutes Gedächtnis behalten. Die Ärzte von damals, vielleicht täuschen die sich, die sagen, das wäre vermutlich diese frühe Kinderlähmung gewesen. Also sie kann nicht studieren, sie ist fasziniert von den Lesevorlesungen, auch Zoologie in Zürich, aber sie kann nichts behalten, sie kann kein Examen machen. Also sieht sie, ihr Weg ist ein anderer. Und ihr Weg, ja, weiß nicht, ob ich schon was erzählen kann da davon.
Naja doch, wir können doch sagen, ein Weg war dann in soziales Engagement. So
ja,
kann man sagen.
Ja, also genau was das Gegenteil jetzt, was ich meinte, weil sie so sagte, ja, das ist eigentlich, was sie plötzlich interessiert, die Gegenseite des Lebens, die Nachtseite des Lebens. Und die hat mal einen riesen Krach mit der Mutter, wie sie 17 ist, 16, 17. Und sie sagt der Mutter, du denkst nur ans Geld, du behandelst deine Angestellten wie Ware. Und die Mutter wird sehr böse und am anderen Morgen kommt standesgemäß auf einem silbernen Teller ein Brief der Mutter zum Frühstück und da steht drin, du darfst nicht mehr auf dem Schloss Au leben, du sollst jetzt in ein Pensionat nach Südengland gehen. Das war eine herrliche Strafe. Die Mentone hat das so genossen, sie konnte nach Südengland. Sie hat ja sehr gut, die hatten immer das Einzige, was sie gelernt haben, war Französisch und sehr gut Englisch. Und sie hat dort brilliert in dieser Schule. Sie haben Theater besucht. Sie musste gar nicht mehr das übliche Pensum machen, weil sie so bereits fortgeschritten war. Aber man hat ihnen auch gezeigt, es gibt auch arme Menschen in London. Und das hat die Mentone sehr fasziniert. Und sie hat dann gesehen, dass es in einem dieser armen Viertel ein von der Universität gegründete Settlement, hat man es genannt, eine Schule für Frauen, die schon ein bisschen studiert hatten. Es war anspruchsvoll. Man erlernte nämlich auch, wie Armut entstehen kann, wie man der Armut begegnen kann, dass die Armen nicht nur Geld bekommen sollen, dass sie auch mitmachen sollten, was denn jetzt zu tun wäre in dieser Situation. Und sie möchte unbedingt diese Schule machen. Sie muss ein bisschen noch warten, macht eine Probe dort, die, von der man sofort merkt, sie hat große Begabung, auch ihre Fantasie, wie sie umgeht mit den armen Kindern, mit den Menschen dort. Und sie wird also diese Schulung machen und wird sicher etwa 6 Jahre dort verbringen, auch noch eine Schule für Krankenpflege anschließen und so weiter. Ja, die Mutter ist natürlich, das ist das Hinterletzte. Und sie versucht in den Ferien, immer muss sie Mentone zurück. Mutter geht ins beste Hotel nach Rom und sie versucht dort so einen dieser hübschen Jünglinge aus dem Adel. Es gibt immer schönen, verarmten Adel, die auch sehr geeignet sind, mal so Anbahnungen, die eine Mutter macht, zu vollziehen. Und sie hofft, schnappt die Mentone ein in Liebe zu einem dieser adeligen jungen Männer.
Was ja auch klappt. Problem ist bloß, dass der genauso denkt wie Sie.
Ja.
Sie haben aber noch eine Stelle, die möchte ich doch noch ganz gerne hören, wie die da auf dieser Women's University Settlement.
Ja, es ist auch köstlich. Wir haben in Berichten von der Mentone.
Seit 73,
das ist gleich hier, ja. Mentone, ohne Mutterliebe aufgewachsen, wurde bei ihrer Arbeit im Angel Court, so heißt diese Armensiedlung, oftmals tief berührt. Die meisten der armen Mütter liebten ihre Kinder, umsorgten sie, so gut die Umstände es zuließen. Sie litten, wenn das Geld nicht ausreichte, am Tisch alle satt zu machen. Sie litten, wenn der Winter kam und keine Schuhe und Strümpfe da waren, um vor Kälte zu schützen. Für die kranken Kinder gab es keine Krankenversicherung. Auch ein Doktorbesuch kam zu teuer. So starben Kinder im Angel Court schneller als die behüteten Kinder westlich der Themse. Doch manchmal machte der Alkohol eine Mutter zur Furie. Im letzten der armseligen Häuschen wohnte eine stets betrunkene, jähzornige Frau. Jedes Jahr bekam sie ein Kind und wenn es nach den ersten paar Wochen starb, sagte sie achselzuckend zu den Nachbarn, »Was will man? Es ist zu den Scharen der Engel zurückgekehrt. Die Siedlung heißt ja schließlich Angel Court.« Mentone überwand sich, ging hin und wieder zu ihr, um ihr etwas über Säuglingspflege beizubringen. Einem so kleinen Wesen flößt man kein Bier ein. Man stopft auch kein Pickled Cabbage, gewürzten Kohl, in das kleine Mündchen. Man darf ein Wickelkind nicht erst mit Küssen fast erdrücken, um es gleich danach auf den nächsten Stuhl zu werfen, wie ein Lumpenbündel. Erklärungen, die wenig nützten und nur den hellen Jähzorn der Frau anfachten. Der Samstag galt im Angel Court als Putztag. Auch der Hof wurde geschrubbt. Die Kinder standen überall im Weg. Mentone sah es und kam auf die geniale Idee, die Kinder am Samstag auszuführen. Ausflüge, wohin denn? Fragte ihre Mitarbeiterin Harriet. Ach, in die vielen öffentlichen Anlagen. Seit wir die soziale Ministerin Ottavia Hill am Werk haben, findet man hier auch die grünen Oasen nicht nur im Westend, sondern in den armen Vierteln östlich der Themse. Ottavia hat sogar manchmal die großartigen Friedhofsanlagen gekappt und hat sie für einen Teil der Lebendigen reserviert. Diese Frau Ministerin Hill, Victoria Hill, hat wunderbare Ideen gehabt. Das hat Mentona sehr imponiert. Sie hat auch für die Armen, hat sie ganze Quartiere entworfen im Grünen. Wir werden schauen, das kommt wieder retour, wie die Mentona in Zürich ist. Ja.
Das werden wir nicht alles jetzt hören. Das geht nicht. Wir müssen wahnsinnig springen. Ich helfe mal bei dem Sprung, okay?
Ja.
Also,
ja.
Mentona kommt zurück und heiratet einen Sozialdemokraten. Mit diesem Sozialdemokraten bekommt sie zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn, Eduard. Eduard ist sehr krank nach einer gewissen Zeit, kann sich kaum noch bewegen. Also es ist sehr schwierig, ihn genesen zu lassen. Er genießt nach einer gewissen Zeit. Dann stellt sich aber dieser sozialdemokratische Vater, der Karriere macht in Zürich, vor sie hin und sagt, jetzt pass mal auf, das war das letzte Mal, dass du mich siehst und im Übrigen zahle ich auch nicht für die Kinder und verlässt sie.
Ja, das ist ein unglaublich, er ist so ein sozialer Mensch und endet damit, dass er keine Tantiemen, also keine, die Unterkunft für die Kinder zahlt. Und unterdessen hat auch die Mutter nichts mehr gegeben, der Mentona, weil sie diesen Lebenswandel nicht mag, dass sie Mentona so sozial geprägt ist. Und schließlich wird die Mentona die Armut kennenlernen, die Demütigungen der Armut. Ganz kurz darf ich sagen, dass das Hauptproblem in Zürich, sie geht nämlich nach Zürich zurück, beim Ersten Weltkrieg die Tuberkulose ist. Ganz Zürich ist voller Tuberkulose. Es beginnt natürlich in den armen Vierteln. Und Mentona ist sonnenklar. Die kennt doch die Wohnungen der armen Leute. Und sie geht aufs Bauamt von Zürich und sagt, schaut mal, ihr müsst andere Wohnungen bauen für die Armen. Die müssen nämlich umgeben sein von mehr Grün, größere Fenster. Und sie entwirft in Skizzen, sicher inspiriert von dieser Victoria Hill, diese Anlagen. Und ich glaube, in Zürich hat es tatsächlich einige solcher Anlagen, die heute noch existieren, die heute natürlich schon von bürgerlichen Leuten besetzt sind, weil das sehr hübsch ist, so im Grünen zu leben. Und was hat denn dieser Sohn gehabt? Eben auch Tuberkulose am Rücken, 4 Wirbel waren befallen, er konnte sich nicht mehr gerade halten, konnte nicht mehr gehen. Bis er etwa 8 ist, kann er nicht mehr gehen. Und sie muss ihn in einem verbeulten Kinderwagen herumschieben. Ganz Zürich staunt, das ist doch die Tochter von dieser reichen Frau auf Schloss Au, nicht wahr? Also es ist etwas, was für sie sehr bedrückend ist. Und das endet eigentlich dann, indem die Mutter im Jahre 1925 stirbt und dann jeder Tochter einfach den
Pflichtteil
vermacht. Mentona sagt, aber der ist so groß, der Pflichtteil. Da kann ich meine Kinder schulen lassen. Ich kann noch fertig die Therapie machen für Eduard. Und ich kann endlich mal was tun, damit die Welt ein bisschen gerechter wird. Das war ihre Vorstellung. Die Welt ein bisschen gerechter machen. Und das fängt sie nun an. Und sie sagt, der Vater hat ja dieses Riesengeld, das ich geerbt habe, von Russland erworben durch die Fabriken der Uhren, der Moseruhren. Und eigentlich jetzt nach der Revolution, es ist ja unterdessen die Revolution passiert in Russland, die Leute sind aber arm geblieben. Im Gegenteil, die Bauern haben alle Kenntnisse verloren, wie man anpflanzt, wie man Kühe pflegt etc. Und Mentona sieht das und sie denkt, wenn der Vater das in Russland verdient hat, will ich was zurückbringen, diesen armen Menschen und vor allem den Kindern, die elternlos durch diese Wirrnisse der Kriege herumirren, ohne Nahrung. Und sie beschließt, ein Kinderheim zu machen.
So, und jetzt müssen wir auf Fritz Platten kommen.
Fritz Platten.
Unbedingt ja. Auf Fritz Platten, denn der war ja derjenige, der, den sie kennengelernt hat, als sie in die Kommunistische Partei eintrat,
ja,
in der Schweiz.
Die Sache ist wirklich tief. Die Kommunistische Partei ist 1921 in Zürich gegründet worden. Sie sieht einfach ihre Sozialdemokraten, ihren Mann inbegriffen, die tun zu wenig. Und sie hat gesagt, mach doch andere Gesetze, es gibt keine Krankenkasse. Es gibt nichts für die Arbeiter, das nicht die Arbeiter mehr als 8 Stunden arbeiten müssen. Es gibt einfach keinen Sozialstaat, wie wir das heute nennen, nicht? Und es ist unglaublich, wie diese kommunistische Partei entsteht. Es ist mir vorgekommen wie eine gute Pfadfinderpartei, weil ich sehe sie dann am Sonntag überall hingehen, man hält Vorträge, es ist sind interessante Vorträge in einem Parteihaus, das Eintracht heißt. Ich habe identifiziert, es ist heute das Theater Neumarkt geworden. Das Bauamt nebenan wollte davon nichts wissen. Aber es ist sonnenklar, Sie können die Fenster sehen und alles ist dieser umgebaute Eintracht. Und da war natürlich Lenin immer dabei. Und man hat Vorträge gehalten über Frauenrechte, das hat man überhaupt noch nie gehört. Man hat Vorträge gehört über die Arbeiter, dass sie nicht länger als 8 Stunden im Tag, das wird noch lang nicht wahr werden, und vor allem die armen Arbeiterinnen, die zu Hause 5 Kinder haben und noch 10 Stunden in die Fabrik müssen, das ist die Verarmung pur, auch leiblich, dass die einfach wirklich draufgehen, physisch. Ja, also wir sehen, es ist eine Art Laboratorium der Zukunft. Genau. Am Anfang keine furchtbare Sache, dieser Kommunismus hat keinen Stalin noch gehabt, noch keine Sachen gemacht, die wir später eben hören durch dieses Stalin-Regime. Also ist das alles einfach so am Anfang wirklich sehr, sehr besonders neu und ja, kann Ihre Begeisterung verstehen, dass Sie das gerne mitmachen.
Vor allen Dingen deshalb, weil Fritz Platten ja nun eng mit Lenin befreundet. Und er hat ihn in dem blombierten Zug, der ihn durch die Schweiz und durch Europa bis nach Russland gebracht hat, was ja Deutschland zuließ, nach Russland gebracht. Das war 1917. Und als er in Petrograd mal war, der Lenin. Ja. Und natürlich war wieder Fritz Platten dabei. Der Schweizer, also ich hätte mal gesagt, die Schweizer Garde fehlt nirgendwo. Nein, aber,
Dieser Fritz Platten ist aus St. Gallen. Ich bin da ein halbes Leben, habe ich gewohnt. Ich habe noch nie von einem Fritz Platten gehört. Und wenn man eigentlich sieht, was er gemacht hat, das ist unglaublich. Also man hat diese Sachen offensichtlich ausgeschwiegen, nicht? Er hat Vorträge gehalten, die sehr begehrt waren, und wir werden weiterschauen, was der macht.
Ja, der macht nämlich Folgendes. Dann sitzt er mit dem Lenin ja im Auto am 14. August 1918 in Petrograd, Mordanschlag auf Lenin.
Ja.
Er packt den Kopf von Lenin auf seinen Schoß, damit rettet er ihn, aber gleichzeitig wird er in die Hand geschossen.
Ja, die Hand wird zertrümmert von ihm.
Genau. Ja, genau. So. Seitdem ist Fritz Platten der Held überhaupt.
Absolut.
Der Retter Lenins.
Im neuen Russland ist er ein Held. Sie haben Lenin gerettet und man verehrt diesen Fritz Platten. Oh, das ist ihm fast ein bisschen unheimlich. Das ist ihm nicht ganz recht. Er ist ein bescheidener Mensch und er hat nicht gern so viel Ruhm auf sich. Es ist sehr interessant, wie sich das entwickelt, dann diese ganze Geschichte.
Aber lass uns das sagen, Fritz Platten ist dann, weil er Mentona kennt, der Helfer für ihre Idee. Ja. Nämlich, ich will nach Russland auch ein bisschen Freude bringen, ein bisschen mehr soziale Gerechtigkeit bringen. Sie kann da ein Waisenhaus bauen. Und das, und natürlich mit dem Geld von dem Pflichtteil, aber dieses Haus kann eigentlich nur entstehen, weil Fritz Platten überall Zugang hat. Also wenn Fritz Platten auftaucht, sagen die alle sofort, Captain. Funktioniert sofort.
Aber ich kann Ihnen sofort sagen, nach Lenin kommt Stalin und Sie wissen ja, wir wissen alle, wir haben die ganze Entwicklung gesehen. Wir schauen die Zukunft jetzt langsam von hinten an. Wir wissen, Stalin macht also diesen Kommunismus nun wirklich den Garaus durch seine Ungerechtigkeit und durch seine, ich glaube, er war seelisch krank. Der hat so eine Angst gehabt vor vielen Menschen, dass er sie nur umbringen konnte. Und dieser Fritz Platten wird eines Tages 4 Jahre in den Gulag kommen. Nach 4 Jahren Gulag wäre er freigekommen und er wird mit einer kleinen Handpistole, eine sogenannte Mauserpistole heißt das, und die hat er geschenkt bekommen von Lenin, der hat gesagt, kannst abends nicht herumgehen bei uns ohne Bewaffnung. Und dann Stalin sagt, er ist ja bewaffnet, das nützt nichts, dass Lenin, im Gegenteil, Stalin hasst ja Lenin und wird sorgen, dass anstatt freigelassen nach 4 Jahren wird dann Fritz Platten am Geburtstag von Lenin erschossen.
Am 22. April.
Ja, mit dieser Mauserpistole. Also unglaubliche Sachen passieren in dieser Entwicklung dieser Zeit.
Kommunismus, Zweiter Weltkrieg. Ja, sie macht ganz viel, sie macht ganz viel, sie setzt sich in Berlin ein. Sie lernt Hans Eisler kennen, Ernst Busch lernt sie kennen, Erich Weinert lernt sie kennen. Sie lernt einen kennen, der ganz viel Platten produziert und genau mit Ernst Busch und Hans Eisler.
Das ist eine fantastische Musik. Ich habe in einem Internet mal so ein paar Platten gehört. Es ist faszinierend. Man hat die auch in den sehr bürgerlichen Vierteln sehr gerne gehört. Das ist einfach eine fantastische Melodie. Tolle Texte, zum Teil auch von Brecht oder von Mühsam etc. Also von Leuten, die damals sehr vorne waren in diesen Texten.
Der wird aber dann verhaftet.
Ja, das ist der Össner, der eben in diese, ja, es ist ein verrücktes Geschäft. Wir können jetzt nicht alles erzählen.
Man muss das Buch ja lesen. Die Kriegsjahre in Zürich, sie verarmt dort. Sie verarmt und dann, und das ist ja die erste Geschichte, die man eigentlich gar nicht jetzt erzählen darf, weil das muss man lesen. Es kommt ein Brief aus der DDR.
Im 45, ja.
45.
Ja, verrückt, ja.
Und das ist von dem Alfred Oelsner, dieser Brief. Das erkennt sie.
Ja, weil der so schlecht war in der Orthographie. Der konnte nie.
Orthographie hat er nicht drauf, kann er nicht, ne?
Ja, Also der war so schlecht und dieser Brief erkennt sie, obwohl er eigentlich vom neuen Präsidenten stammt, der DDR. Und das ist Wilhelm Pieck, mit dem sie sehr viel zusammengearbeitet hat für die Gefangenenbibliothek. Und die vielen sozialen Sachen. Und er schreibt, liebe Mentona...
Nein, bitte erzählen Sie es nicht. Oh, das verrate ich. Es ist auch durch Wilhelm Pieck, und es hat sich über Wilhelm Pieck ja erhalten, ein Zug von Menschen in der DDR, ein sehr menschlicher Zug in der DDR, den man eigentlich nicht erwartet hätte und eine Treue, die man auch nicht erwartet hätte. Ja. Was das alles ist, sagen wir nicht. Mhm. Steht am Ende des Buches. Mhm. Ne?
Ja. Die Mentona war total durch die Nazis verarmt. Die haben ihr ganzes Vermögen, das sie geerbt hat, weggenommen. Weil das war bei den Nazis eben so, wenn jemand von der anderen, also von der Roten Partei war, hat man ihnen das Geld weggenommen. Da war sie total verarmt, kam nach Zürich im Zweiten Weltkrieg, hat in einer ungeheißen kleinen Bude gelebt, Hüfte absolut kaputt, sie konnte nicht mehr gehen. Und da schreibt ihr dieser Pieck, sagt, Mentona, wir möchten Sie gern ein... Ja.
Hä? Ja. Ja, das ist die Aufforderung, ein Buch zu lesen. Das haben Sie ganz toll gemacht, Frau Hasler. Also ich bin Ihnen richtig dankbar dafür, wirklich. Ganz vielen Dank. Also Ihre Begeisterung spürt man und fast jede Seite ist Begeisterung. Selbst wenn es um schlimmere Sachen geht, also wie mit Lenin, wie mit der Mauser, wie mit dem Fritz Platten. Also ich muss sagen, ich kannte Fritz Platten natürlich auch nicht. Ich bin ja begeistert, was es alles für Persönlichkeiten in der Schweiz gibt. Wenn ich Sie nicht kennengelernt hätte oder Ihre Bücher nicht, wäre ich ungebildet. Also ich finde das ganz toll. Die Schweiz kann stolz sein, nicht nur auf Silvia Andrea, die hier in der Nähe gewohnt hat, sondern auf Sie, Evelyn Hasler. Und ich bedanke mich dass Sie zu SWR 2 Lebenswertgespräch heute da sind im Hotel Palazzo Sales in Sulio mit unseren Gastgebern Monika Müller und Christian Speck. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie noch ganz viel neue Bücher schreiben.
Oh nein, das denke ich nicht.
Ganz vielen Dank, freut mich, dass Sie da waren. Und ich denke, ein Buch werde ich bestimmt noch von Ihnen lesen, was Sie neu schreiben. Denn dieses Buch hat ja lange gebraucht, bis es geschrieben wurde. 1985 waren Sie in der DDR.
Es ist dann für mich erstmal in Stichwörtern. Und ich habe dann immer dieses Kommunismus. Kein Mensch wird das lesen. Und jetzt wird das so gelesen, das Buch. Das ist unglaublich. Es ist wie ein Bedürfnis nach Menschen, die eben versuchten, auf diese Art Gerechtigkeit zu erreichen. Und ich denke, man versteht das heute eben auch besser.
Also man könnte auch sagen, Ihre Bücher helfen dazu, dass viele Schweizer stolz auf ihr Land sein können.
Oh, das wäre toll, ja.
Gell? Gut, okay. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da waren heute Abend. Tschüss, danke.